Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und plötzlich steht da das Jahr 2020 im Kalender. Ein Jahr, das auch im Sport nicht selten als Zielmarke für Visionen benutzt wurde. Auch wenn einige jetzt sagen, rechnerisch beginnt das neue Jahrzehnt erst mit 2021. Die Marke 2020 veranlasst uns heute trotzdem, über den Zustand des Sports im Hier und Jetzt zu sprechen. 20 Jahre nach dem Millennium können wir einmal fragen, was ist denn übrig von den Visionen, die es zu diesen Wegmarken gab. Und wohin steuert der Spitzensport in diesem Jahr? Der Fußball, Europameisterschaft in ganz Europa und der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Und ich freue mich, einen Mann im Sportgespräch hier im Kölner Studio begrüßen zu können, der sich seit Jahrzehnten profund Gedanken zum Sport macht und über das System, das ihn umgibt. Willkommen an den Berliner Sportphilosophen Gunter Gebauer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Schweizer.
Vielleicht starten wir einfach mal mit dieser Wegmarke, dem Jahr 2000. Das war das Jahr der Spiele von Sydney. Die standen an, die ersten Spiele seit dem Bestechungsskandal im IOC, zumindest seit er bekannt geworden war. Da ging es um die Vergabe der Spiele nach Salt Lake City. Würden Sie sagen, es ist heller oder dunkler geworden um den Weltsport seit dem Jahr 2000?
Eigentlich ist es grau drumherum und darin. Es ist etwas heller geworden, weil der Skandal aufgeklärt ist. Er ist geplatzt. Es ist übrigens ja auch ein Skandal um die Vergabe nach Sydney dabei abgearbeitet worden. Das war auch überhaupt nicht schön. Nicht so schlimm wie Salt Lake City. Es sind Maßnahmen ergriffen worden, es sind Sanktionen ausgesprochen worden, die teilweise gegriffen haben. Teilweise gingen sie auch an einigen Personen, die unbedingt hätten ergriffen werden müssen, vorbei. Also insofern Aufklärung, aber doch nur teilweise, Bestrafung auch nur teilweise, etwas verbesserte Situation der Bewerberstädte und der Bewerbungssituation insgesamt, der Bewerbungsprozedur, aber auch nicht so transparent, dass man sagen kann, man sieht jetzt wirklich durch.
Eine weitere Linie, die man ab dem Jahr 2000 vielleicht auch ziehen kann, ist, dass sich im Sport vieles weiter in Richtung des Fußballs gedreht oder geneigt hat. Woran lag das?
Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal den Hauptgrund vermutlich darin, dass Fußball ganz besonders fernsehtauglich ist und für die Verbreitung über dann auch digitale Medien und über alles, was Bildmedium ist und um die Welt ausgestrahlt werden kann, in Direktzeit, in Jetztzeit bestens geeignet ist. Darüber kann man lange sprechen, medientheoretisch und so weiter. Die Bilder vom Fußball sind gute Bilder, sind interessante Bilder. Man kann einen Bildermix hinbekommen von allen möglichen Situationen und so weiter. Super Slow Motion einbauen. Und Fußball ist, wie immer so gerne gesagt wird, relativ leicht verständlich. Wir wissen, das ist nicht der Fall. Aber sagen wir mal so, jemand, der keine Ahnung hat von Fußball und mitgerissen wird von den Ereignissen, kann immer mitsprechen und tut es natürlich auch.
Es sei denn, es geht jetzt um eine Handspielregel, dann wird es kompliziert.
Ja, aber auch Abseits beispielsweise. Da gibt es eine ganze Menge, was zum Beispiel passives Abseits und so weiter. Also was vom, sagen wir mal, von dem Gros des Publikums auch gar nicht diskutiert, wird diskutiert, aber nicht wirklich verstanden werden kann und sachgemäß diskutiert werden kann. Das ist eine Sache. Das zweite ist, wenn einmal solche Hegemonie zustande gekommen ist, ist es unendlich schwer, sie zu brechen. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass man sich in Deutschland sehr für Handball interessiert. Handball ist ein tolles Spiel, das wird in der Halle gespielt, es wird rasante Szenen dabei. Und ich denke mal, das deutsche Fernsehpublikum hat bei der Hallen-WM im letzten Jahr und bei den EMs mitgefiebert und die deutsche Mannschaft auch teilweise großartig spielen sehen.
Wird ja auch von sehr vielen Menschen gespielt, wir selbst auch, in Deutschland.
Ja, es ist wirklich ein sehr verbreiteter, man kann sagen, ein Volkssport. Auch über alle sozialen Schichten hinweg. In kleinen Landgemeinden wird es gespielt, in den Großstädten, alles so etwas. Und man braucht keine Riesenhallen dafür, es reicht eine Halle für 2500 Zuschauer und man kann schon großartige Bundesligaspiele sehen. Aber Handball hat sich nicht durchgesetzt, obwohl Handball dauernd gespielt wird.
Sie meinen jetzt auch, was den Ligabetrieb
und so weiter angeht? Ja, und was die öffentliche Wirksamkeit angeht. Handball wird gesehen, aber es kann bei weitem nicht mithalten mit dem Fußball. Fußball hat die großen Arenen, Fußball hat die großen Medienkanäle, hat eine europäische Organisation mit der UEFA, die den Europacup ausspielt. oder sogar zwei davon und damit den Sportkalender weitgehend besetzt. Die Europameisterschaft, die Fußballweltmeisterschaft sind absolut dominierende Weltereignisse. Das heißt also schon von dem ganzen Bohai, der darum gemacht wird, wird eine große Aufmerksamkeit erregt. Und gegen diese Vorherrschaft, diese Hegemonie, kommen andere Sportarten gar nicht mehr an. Die sind anders organisiert, sie sind vielleicht auch lange nicht so professionalisiert wie der Fußball. Und sie haben auch nicht dieses Medienecho in den Zeitungen jetzt und in anderen Medien und auch nicht die Stars, die nun permanent diskutiert werden, auch nicht die Geldgeber, die jetzt unendliche Mengen in den Fußball reinpumpen, aus allen möglichen Gründen, die man vielleicht noch erörtern kann, sodass die anderen Sportarten dagegen etwas blasser bleiben und nicht diese Farbigkeit und auch nicht die Skandalträchtigkeit, was ja auch ein großes Interesse erregt, und dieses allgemeine Interesse an Prominenz der Spieler und ihrer Frauen und ihrer Liebschaften und so weiter herstellen können.
Was ja eigentlich vielleicht doch irgendwo verwunderlich ist, wenn man sieht, wie groß diese Aufmerksamkeitsspanne des Publikums an sich in der heutigen Zeit reicht. Denn es gibt ja eine Vielzahl an Streamingdiensten, die in der Zwischenzeit nach oben gekommen ist. Es gibt die sozialen Netzwerke, die ja alle irgendwie in der Aufmerksamkeitsspanne des Publikums landen. Wieso wäre da nicht Platz für andere Sportarten? Das wäre ja eigentlich eine Chance.
Es gibt ja kleine Spartenkanäle, die jetzt alles Mögliche übertragen. Volleyball übertragen, Hockey und so weiter. Oder Spezialereignisse im Schwimmen und so weiter. Das kann man alles sehen. Es ist ja nicht so, als die anderen Sportarten geschnitten werden. Aber sie sind anders organisiert. Schwimmen hat einmal im Jahr eine Weltmeisterschaft. Und Schwimmen ist, wenn man so sagen kann, nicht so telegen und liefert nicht die Bilder wie Fußball. Weil beim Schwimmen sieht man nur eine Badekappe oberhalb des Wassers. Und unter Wasser gibt es inzwischen auch Bilder, eine ganze Menge, aber das sind nicht so attraktiv wie Bilder von ganzen Menschen, die um einen Ball herum hechten und ähnliches. Also man kann ganz viel sehen, aber der Fußball dominiert auch da die ganzen verschiedenen Kanäle. Wenn man sich anschaut, die Vergabepraxis, jetzt wie die Fußballübertragungsrechte verscherbelt worden sind. Bundesliga.
Kommt jetzt dieses Jahr wieder, aber jetzt die Champions League haben wir gerade gesehen.
Jetzt haben wir die Champions League gehabt, ja, aber die Bundesliga wird genau nachfolgen. Das heißt, also es wird nicht mehr so, wie es früher mal war, was weiß ich, an die ARD gegeben oder an ARD plus ZDF oder so, sondern es ist auch nicht mehr RTL oder so, sondern es ist, sind Sportkanäle, die sich spezialisiert haben, DAZN zum Beispiel, aber die sind auch nicht mehr alleine. Jetzt kommen auch noch private Anbieter aus dem großen Internetgeschäft dazu, die auch verkaufen wollen, und da gibt es ein Paket, das für die großen Internetanbieter ein großes Spiel verkaufen, die normalen Ligaspiele an den nächsten, die Wiederholung an den dritten, die insgesamt Vermarktung an den vierten. Das heißt, wir werden auf allen Kanälen irgendetwas an Fußball bekommen. Aber wir haben keinen einzigen Kanal mehr, auf dem wir Fußball insgesamt haben, den wir dann direkt sehen können. Das wird also aufgesplittet in alle möglichen Teilbereiche und man wird sehen, ob das überhaupt noch funktioniert, aber vermutlich ja, weil die Leute werden sich drum bemühen, irgendwie entweder mehrere private Kanäle zu abonnieren, um dann umschalten zu können von DAZN auf einen anderen Sportkanal, und dann öffentlich-rechtlichen sind nach wie vor frei und so weiter und so weiter. Also da ist ein Geschachere und ein Aufteilen der Pakete in alle möglichen Preisklassen, und alle, die daran beteiligt sind, werden sich bereichern.
Es ist dann aber auch so, dass ja auch die anderen Sportarten versuchen jetzt da zwar nicht wirklich aus dem Schatten des Fußballs zu treten, aber eben mit neuen Formaten, mit einer Verwandlung vielleicht ihrer Wettkämpfe selbst wieder überhaupt ins Fernsehen zu kommen. Also wir haben zum Beispiel European Championships jetzt gesehen. Das war ein Format, das auch auf Vermarktung zielte. Kann man eigentlich sagen, die letzten Jahre standen nahezu ausschließlich im Zeichen der Vermarktung, wenn es um den großen Spitzensport ging?
Ja, das ist eigentlich auch ganz normal, wenn man sich das überlegt, wie das Geld wieder reinkommen muss für diesen großen Spitzensport. Die Sportler müssen irgendwie ihre Karriere finanzieren, sie wollen auch daran verdienen. Es sind meistens aber die Letzten, die daran verdienen. Im Allgemeinen sind es die Verbände, die verdienen, und natürlich die privaten Vermarkter und dann die Firmen, die sich daran halten und so weiter. Ich fand die European Championship eine gute Formel. Das hat gut geklappt. Ich habe die selber besucht, als sie in Berlin waren vor anderthalb Jahren. Das war eine fantastische Stimmung im Olympiastadion. Die Wettkämpfe wurden großartig angenommen, auch die Wettkämpfe, die nicht in Berlin stattfanden. Es gab ein riesenhaftes Medienecho. Es ist so, wenn es kein Medienecho gibt, interessiert das keinen Menschen. oder nur die Mütter und Väter der Athleten so ungefähr. Also die kleine Familie, die einen bestimmten Sport betreibt. Und da ist es so, manche Sportarten haben in diesem unglaublichen Konkurrenzkampf nur wenig Chancen zu bestehen. Es gibt Sportarten, die sind wundervoll, wie Volleyball zum Beispiel. Eine Sportart, die an Universitäten, an Gymnasien und so weiter gespielt wird, die auch gut verständlich ist und so weiter. Aber Volleyballereignisse kann man nicht von morgens bis abends senden. Und man kann eine Volleyballmeisterschaft, weder eine deutsche noch eine Weltmeisterschaft, so gut ans Publikum bringen, dass es riesenhafte Einschaltquoten bekommt. Aber wenn die nicht groß sind, die Einschaltquoten, dann ist das Medieninteresse schwach, dann ist das Interesse der Werbekunden sehr schwach und dann ist die ökonomischen Möglichkeiten der Sportart gering und die Sportler gehen nahezu leer aus am Ende. Also das ist so ein Kreislauf, der in einer Vermarktungsindustrie, zu der der Sport eindeutig gehört, leider Gottes muss man sagen, wir kommen da auch nicht so ohne weiteres raus, in einem kapitalistischen System des ganzen Weltsports einfach nicht zu vermeiden ist.
Jetzt haben Sie sich erstmal relativ wohlwollend den Sportarten gegenüber geäußert, die sich da versuchen, irgendwie zu vermarkten. Wo wurde denn aus Ihrer Sicht die Vermarktungsindustrie, wie Sie das jetzt genannt haben, problematisch?
In mehreren Sportarten, also natürlich als erstes im Fußball. Also die Idee, die mal von Michel Platini aufgebracht wurde, der ja nun wirklich ein Vermarktungsfan ist, in
ehemaliger
seiner eigenen Sache.
FIFA-Vize und
ja,
UEFA-Chef.
Und vor Gericht demnächst wegen einer Millionenzahlung von der FIFA und mit allen möglichen Geschäften, die er gemacht hat, auch mit Katar als Sachwalter Katars gegenüber dem französischen Präsidenten, sagen wir mal als Geschäftsmann ein bisschen schief angesehen. Platini hat sich diese wunderbare Sache ausgedacht, dass man Europameisterschaft so ausführen kann, dass diese Meisterschaft nahezu in allen Ländern Europas stattfindet. Hört sich toll an. Länder, die in der Lage sind, sich finanziell zu beteiligen, die großen Stadien zu bauen und so weiter, können mitmachen. Ja, also es sind natürlich, wenn man Russland mit einbezieht, und Russland ist einbezogen, trotz aller russischen Skandale, dann haben wir teilweise riesenhafte Entfernungen. Oder nehmen Sie die Entfernung von Norwegen oder Schweden nach Süditalien. Das sind auch Sachen, die man innerhalb von 3 Tagen mit inklusive Spiele nicht ohne weiteres bewältigen kann.
Wäre aber ein Wunsch, der ja öfters geäußert wird, auch von Fans, eine Abkehr von dieser Kommerzialisierung und dieser Vermarktung momentan nicht total utopisch?
Ja, das ist das Problem. Fans sind wichtig für den Fußball und sie haben oft auch sehr richtige Ansichten. Ich werde auf keinen Fall die Fans jetzt einfach als Ignoranten kritisieren. Die wissen schon ganz genau, wie es geht im Fußball. Aber das ist, muss ich sagen, ein Wunschtraum, den man natürlich mal träumen kann, dass man alles sagt, jetzt mal alles ohne Geld. Ja? Jetzt stellen wir Filme her ohne Geld, wir spielen, machen Fußball ohne Geld und so weiter und so fort. Aber das ist nicht zurückzudrehen, das Ganze. Man kann es vielleicht noch dämpfen, das wäre vielleicht möglich. Da muss man sich mal anschauen, wie es in den amerikanischen Profiligen zugeht. Da gibt es sozusagen einen Deckel, den man oben rauf tun kann, nämlich Spielergeld. Kappen und ähnliches. Aber das liegt daran, dass die amerikanischen Profiligen alle Privatbesitzer haben. Das heißt, da wird ökonomisch knallhart kalkuliert. Und wenn da jemand verdient, dann ist es der Besitzer des Clubs oder wie immer man das nennen will, der Firma, die da spielt in den verschiedenen Sportarten. Die Spieler werden daran beteiligt, nicht besonders stark, aber in manchen Sportarten gibt es auch Großverdiener. Und das ist es. Das heißt, es hängen da nicht dran Verbände, alle möglichen Anbieter im Fernsehen oder irgendwelche Leute, die durch Abstimmungsverhalten irgendwelche Organisationsformen erzwingen wollen und so weiter, die dann unter der Hand bezahlt werden. Es fließt ja in den Sportarten Europas unglaublich viel Geld in alle möglichen Richtungen, die eigentlich mit dem Sport selber gar nichts zu tun haben.
Sie haben an einem Punkt etwas mit dem Sport zu tun, wenn es darum geht, dass Athletinnen und Athleten Teile dieses Systems natürlich sind und auch unter Druck stehen, Leistungen zu bringen. Ich spreche da natürlich das Thema Doping an, ich spreche aber auch das Thema Druck an, Gewalt und so weiter. Würden Sie sagen, das hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer noch weiter zugespitzt, auch längst nachdem sowas wie ein DDR-Dopingsystem aufgedeckt war, nachdem so etwas wie die Telekom-Affäre ans Licht gekommen war, nach der Gründung der Welt-Anti-Doping-Agentur?
Wir wissen ja nicht, welche Ausmaße Doping im Augenblick hat. Also es gibt viele Proben und die meisten Proben, die negativ sind. Wir wissen aber nicht, ob die Proben zu Zeitpunkten genommen worden sind, die wirklich virulent waren. Wir haben das ja gesehen, dass manchmal Sportler, die alle möglichen Erfolge hatten, denken Sie mal an Lance Armstrong jetzt in einer anderen Sportart, der im Radsport, insbesondere Tour de France, 100 negative Dopingproben abgeliefert hat und er war trotzdem bis zur Halskrause gedopt. Also da muss man skeptisch sein. Da gibt es alle möglichen Ausflüchte oder Möglichkeiten, das zu verbergen und Termine so zu legen, dass man dann gerade sozusagen nicht positiv getestet werden kann. Die ganzen Mittel sind auf der Seite der Benutzer dieser Mittel natürlich viel raffinierter und verfeinerter. Und es gibt neue Methoden, es gibt neue Wirkstoffe, die den Verfolgern teilweise bekannt sind, aber teilweise die Nachweismethoden nicht sicher genug. Das ist ja auch so ein Problem. Wenn die nämlich nicht sicher sind, dann kann jemand, der positiv getestet worden ist und dann gesperrt wird, eventuell hinterher klagen und ganz erhebliche Verdienstverluste einklagen. Und das mit Erfolg. Also da müssen wir davon ausgehen, dass es Situationen gibt, in denen auch die Dopingfahnder genau wissen, wonach sie fahnden und auch Methoden haben. Aber diese Methoden sind noch nicht so sicher, dass sie gerichtsfest sind. Also können sie nicht wirklich eingesetzt werden. Ich kenne einige Fälle davon mit Wachstumshormonen und Nachweisbarkeiten, wo das IOC gesagt hat, das können wir noch nicht einsetzen, weil das ist nicht gerichtsfest, das Ganze. Und davon gibt es sicher einige Methoden. Sodass das Ausmaß des Dopings uns heute noch teilweise unbekannt ist. Wir sehen ja bei den Nachproben der Olympischen Spiele in der Vergangenheit, also bis Rio sind die Nachprüfer noch nicht vorgestoßen, also die eingefrorenen Proben von damals. Und es stellt sich heraus, dass dann zig Medaillengewinner im Nachhinein disqualifiziert werden. Das heißt, 2008 wusste man das noch nicht im Einzelnen und man hatte die Nachweisverfahren noch nicht so weit, dass mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass jemand gedopt wurde. Also hat er oder sie die Medaille damals bekommen, jetzt wird sie aberkannt und die glücklichen Medaillengewinner, die dann vielleicht vierte, fünfte, sechste oder so vorher geworden sind, aber inzwischen hochgeklettert sind auf Rang 3 und manchmal sogar auf Rang 2, kriegen dann ihre Bronze- oder Silbermedaillen per Post zugestellt. Das heißt, inzwischen wird versucht, so eine halbwegs anständige Nachfeier für sie zu veranstalten. Aber das ersetzt natürlich nicht die Freude des Gewinns einer Medaille nach dem Wettkampf.
Wir haben viele Dopingfälle gesehen in den vergangenen Jahren. Man muss dazu sagen, nicht nur aus Russland, natürlich aus ganz, ganz unterschiedlichen Nationen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Losung ausgegeben, man wolle keine Medaille um jeden Preis. Aber man fragt sich eben, was bedeutet denn eine solche Losung überhaupt, wenn man in solch kommerzialisierten Arenen antritt?
Ja, das ist eine gute Losung, aber das ist, glaube ich, einfach eine Reaktion auf das, was der frühere Innenminister de Maizière mal gesagt hat. Nämlich wenn er, ich weiß nicht, so und so viel Prozent, sagen wir mal 10%.
Ein Drittel mehr Medaillen.
Ein Drittel mehr Geld zur Verfügung stellt, will er auch ein Drittel mehr Medaillen sehen und ähnliches. Das war nun der Druck pur und schön klar ausgedrückt.
War das der Sündenfall des vergangenen Jahrzehnts in der deutschen Sportpolitik?
Ja, ich finde, das war, hat mich empört, muss ich sagen.
Warum?
Dass ein Innenminister da seine christliche Gesinnung bei jeder Gelegenheit betont und sogar glaubwürdig betont, dann auf die Sportler los drischt und sagt, nur mal ein Drittel mehr Medaillen, wenn er ein Drittel mehr Geld gekriegt hat. Das weiß doch jeder, dass dann das eine indirekte Aufforderung zum Doping ist.
Und der Geld Was er wahrscheinlich nicht so gemeint hat.
Nein, das kann ja sein, aber da muss man sich das überlegen, wie man das ausdrückt. Dafür hat er auch seine Referenten. Das kann sein, dass das irgendwie ein flotter Spruch war, der ihm irgendwo im Zug eingefallen ist oder falls er überhaupt Zug fährt. Aber das ist kein tauglicher Spruch, mit dem man mit den Athleten umgehen kann. Und Sie haben ja recht, wenn Sie sagen oder zumindest danach fragen, ob der Druck, der auf den Athleten gelastet hat, ob der nicht möglicherweise sogar noch zugenommen hat. Und ich würde sagen, ja, das ist der Fall. Es ist ja auch so, dass die Athleten, jedenfalls in den olympischen Sportarten, nicht finanziert werden. Kriegen Sporthilfe zum großen Teil. Aber wenn man sich anschaut, wie hoch die Sporthilfe ist, dann kann man sagen, davon kann kein Leben entstehen, aus dem heraus eine Goldmedaille oder überhaupt eine Medaille errungen werden kann, sondern da muss weitere Finanzierung her.
Was ja mittlerweile so ist tatsächlich. Es gibt ja mittlerweile eine gesteigerte Förderung, auch direkte Förderung vom Bund und das etwas konzentrierter auf weniger Athleten und damit etwas mehr Geld für den Einzelnen.
Das ist etwas mehr Geld. Aber nun muss man sich vorstellen, dass in den Sommersportarten auf jeden Fall die meisten Sportler und Sportlerinnen Studenten sind. Das heißt also, sie werden irgendwann mal auch mit dem Studium entweder fertig oder sie hören auf damit. Und dann kommt die nachsportliche Karriere. Aber die wird durch nichts vorbereitet. Das ist das Problem. Da hilft die Sporthilfe natürlich auf alle möglichen Weisen. Das wollen wir nicht geringschätzen. Das ist eine ganz wichtige Institution. Aber sie kann natürlich nicht so fördern, dass sie begabte junge Leute, die ihre Berufsausbildung um Jahre unterbrochen haben, beziehungsweise ganz langsam nur haben vorankommen lassen, im Unterschied zu ihren Altersgenossen, denen hinterher vergleichbare Berufschancen geben. Das heißt, diese Sportler sind darauf angewiesen, wenn sie zum Beispiel merken, ich kann nur überleben, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Berufssportler, Berufssportlerin bin, dann müssen sie auf jeden Fall besondere Leistungen im Sport erzielen. Sie müssen sowas wie Idole werden, sie müssen, wenn es irgendwie geht, eine Goldmedaille mit nach Hause bringen, sie müssen Publicity machen, sie müssen sich für die Werbung interessant machen und zusehen, dass sie hinterher mit ihrer Notoriität, mit ihrer Berühmtheit eine nachsportliche Karriere machen können. Aber das ist doch nicht so einfach. Dafür braucht man auch Talent, das Aussehen, man muss beliebt sein, das muss eine Sportart sein, die dafür fähig ist, dass man sich so darstellt. Wir haben ganz wenige Sportler und Sportlerinnen, die das geschafft haben.
Jetzt gab es ja auch in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren öfter mal einen Draufblick, vielleicht auch von Journalistinnen und Journalisten, die gesagt haben, ja, da ändert sich momentan etwas zugunsten der Athleten, da sprechen Athleten offener über Probleme. Wir haben es jetzt gesehen nach der Fußballweltmeisterschaft der Frauen, da hat die Amerikanerin Megan Rapinoe den Sieg der Amerikanerin dazu genutzt, auch wirklich politisch zu sagen, wir wollen uns nicht spalten lassen. Sie hat wirklich politische Statements abgegeben. Ja. Wir haben Colin Kaepernick gesehen, der im American Football den Kniefall geübt hat gegen Rassendiskriminierung. Es gibt politische Äußerungen von Athleten Deutschland. Würden Sie wirklich sagen, dass da gerade etwas umschlägt, oder ist das nichts anderes, was es auch 1968 in Mexiko schon gab, mit der Faust in den Himmel als Protest gegen Rassendiskriminierung?
Das war vielleicht sogar der Anfang von allem.
Aber hat es wirklich zugenommen?
Ja, das ja, auf jeden Fall. Also der Protest gegen Rassendiskriminierung und der Protest gegen schlechtere Bezahlung und so weiter, das hat deutlich zugenommen. Das wird auch von der Presse unterstützt, im Unterschied zu 1968. Da wurden ja die beiden US-Sprinter Tommy Smith und John Carlos diskriminiert bis zum Äußersten. Das hat sich dann irgendwann geändert, das ist jetzt umgeschlagen. Daraufhin wurden sie geehrt von ihrer Herkunftsuniversität. Sie haben sogar ein Standbild bekommen und ähnliches. Sie gelten heute als die Ersten, die diese Athletenrechte einfordern. Und das ist heute eben auch etwas, was viel selbstverständlicher geworden ist. Ob das dazu führt, dass die Forderungen erfüllt werden, wie von Rapinoe zum Beispiel, das bezweifle ich. Aber es muss ja jemand anfangen. Und es muss jemand mit, oder Kaepernick, ob das wirklich zur Änderung führt, das wird man sehen. Aber bei Smith und Carlos haben wir gesehen, dass es 20, 25 Jahre gedauert hat, bis dann wirklich eine Bewusstseinsänderung eingetreten ist. Da muss man wahrscheinlich in größeren Zeiträumen denken. Aber dass die Sportler anfangen, sich zu artikulieren, dass sie auch politische Statements abgeben, dass sie versuchen, das durchzusetzen und sich jetzt auch zu organisieren. Das ist natürlich der entscheidende Punkt in meinen Augen. So sind ja Arbeiterrechte mal durchgesetzt worden, dadurch durch Organisationen in Gewerkschaften. Und wenn das anfängt, dann sieht die Sache auch ein kleines bisschen anders aus.
Würden Sie dann auch in die gleiche Schublade so eine Aussage schieben wie die des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller, der gesagt hat, natürlich muss der Sport sich einmischen und auch auf Missstände hinweisen? Sehen Sie da auch ein Anzeichen für einen Wandel?
Ja, das denke ich schon. Ich kann jetzt nicht Fritz Keller beurteilen, wie konsequent er in seinem Handeln ist. Nun kommt er aus einem Verein und einer Region, die einen guten Ruf hat in diesen Dingen. Wo also auch schon in Freiburg, wir brauchen ja nur an Trainer Streich zu denken, aber auch da die Spieler und die Trainer in der Vergangenheit wie Finke und so weiter, dass dort nachgedacht wird, dass man auch dort Leute schätzt, die ein bisschen was im Kopf haben und die sich artikulieren. Da hat man nicht das Gefühl, dass da Meinungen unterdrückt werden. Also das ist schon möglich, dass solche Vereine, und die jetzt auch erfreulich erfolgreich in der Bundesliga mitspielen, dass solche Vereine mit dem Präsidenten Keller an der Spitze für einen, zumindest einen Wandel der Mentalität allmählich sorgen.
Dagegen könnte man jetzt Thomas Bach halten, den IOC-Präsidenten, der die Athleten gerade nochmals davor gewarnt hat, die anstehenden Spiele in Tokio zu politischen Statements zu nutzen. Glauben Sie daran, dass das dann tatsächlich eingehalten wird, oder erwarten Sie sehr politische Spiele in Tokio angesichts der Gegenwart, die Sie beschreiben?
Das Umfeld ist nicht sehr günstig dafür. Also Japan ist ein sehr, ja, um es mit einem Fremdwort auszudrücken, quietistisches Land. Also man liebt die Ruhe. Die Japaner sind nicht sehr politisch. Und ich glaube, dass ein japanisches Publikum oder mehrheitlich japanisches Publikum es nicht sehr schätzen würde, wenn da politische Statements verlautbart werden. Also ich glaube, dass da noch der Deckel drauf gehalten werden kann. das müsste irgendwie sich anders artikulieren. Also Tokio schien mir jetzt nicht der geeignete Ort zu sein, wo so etwas nachhaltig durchgesetzt wird. Aber man weiß ja nicht, wie stark die Sportler sind, ob sie sich nicht untereinander so weit organisieren und absprechen, dass sie es von sich aus dann machen. Es gibt ja auch das Bewusstsein allmählich, dass die Olympiasportler auch ein Recht auf etwas haben. Sie sind ja bis jetzt diejenigen, die nur abliefern. Sie liefern ihre Leistung ab, sie liefern ihre Bilder ab, sie werden fotografiert, inzwischen aufgenommen mit von Fernsehkameras, die ja diese berühmte Sache da bei der Leichtathletik-WM, die von einer Kamera, die zwischen dem Schritt der Athleten und Athletinnen sich befindet und ähnliches. Sie sind also sozusagen Schauobjekte.
An Startblöcken war
das. An den Startblöcken, ja. Und sie sind Schauobjekte in jeder Hinsicht, ob sie sich das ewig gefallen lassen, dass sie dafür auch nichts kriegen. Und so ist es ja. Die Gewinne werden ja eingestrichen vom Internationalen Olympischen Komitee und von den Nationalen Olympischen Komitees. Die Sportler werden nicht bezahlt. Das sind ja Amateure. Sollen so tun, als seien sie Amateure. So.
Sind sie ja de facto nicht alle. Nein. Da haben Sie jetzt die Tantiemen angesprochen, die ja auch ein Thema mittlerweile sind, zumindest eine Forderung, die aus manchen Ländern kommt. Sind solche Forderungen an die großen Sportverbände von Seiten der Athleten das, was sie prognostizieren, was uns im nächsten Jahrzehnt beschäftigen wird im Weltsport?
Es ist zumindest eine gute Möglichkeit, wenn die Sportler begreifen, dass das ein Hebel ist. Das wird natürlich nur gehen bei Veranstaltungen und Veranstaltern, die sehr viel Resonanz haben und sehr viel Geld dafür bekommen. Also Olympische Spiele. Bei der Fußballweltmeisterschaft wird das Geld ja ausgeschüttet. Da werden ja die teilnehmenden Spieler und Mannschaften und Verbände, ja, je weiter sie kommen, immer reicher. Also da rollt der Rubel sozusagen. Aber beim IOC ist das nicht der Fall, obwohl im Grunde genommen die Olympischen Spiele ja eine kompakte Veranstaltung von 2 bis 3 Wochen sind, mit einer enormen Sehbeteiligung auf der ganzen Welt. Das sind wahrscheinlich die Fernsehereignisse, die am meisten gesehen werden auf der Welt, wie Schlussfeier und Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, immer mit 2, 3, 4 Milliarden Zuschauern, so wird es jedenfalls angegeben. Das ist natürlich ein unglaubliches Forum. Und das IOC wird auch durch die Übertragungsrechte, das wissen wir ja, wie hoch die Einnahmen sind, durch die Übertragungsrechte, immer reicher. Sie behaupten natürlich nicht zu Unrecht, dass sie das Geld weitergeben an Verbände und an bestimmte Fördermaßnahmen, die sie auch tatsächlich stützen. Es ist nur so, es bleibt furchtbar viel Geld übrig. Es wird nun gesagt, es bleiben ja nur 9% oder 7% beim IOC, kommt auf die Angaben an. Aber das ist natürlich angesichts des unglaublichen Reichtums der Einnahmen ja eine gewaltige Summe. Das ist eine 3-stellige Millionenbetrag. Im höheren Bereich. Damit kann man doch eine ganze Menge machen. Warum wird das nicht ausgeschüttet an die Sportler? Also das ist etwas, wo ich sagen würde, da sollten die Sportler sich darum bemühen, dass sie klar machen, wir sind diejenigen, die das Ereignis machen. Das ist ja nicht der IOC-Präsident.
Das ist das Schlusswort. Das war Gunter Gebauer hier im Sportgespräch, der Berliner Sportphilosoph. Vielen Dank, Herr Gebauer, dass Sie hier waren.
Vielen Dank auch.
Sie können das Sportgespräch wie immer jederzeit nochmals nachhören. www.deutschlandfunk.de/sportgespräch oder uns als Podcast abonnieren. Ich bin Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.